Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe, mit Infos rund um den NRW-Lokalfunk. Großes Thema im Lokalfunksystem ist nach wie vor die Strukturreform. Die Landesanstalt für Medien NRW hatte den Prozess ja angestoßen und begleitet ihn weiter. Die Akteure wie Veranstaltergemeinschaften und Betriebsgesellschaften und ihre Verbände sowie Radio NRW sind dabei, die entsprechenden Verträge auszuarbeiten und alles umzusetzen. Und da läuft offenbar doch nicht so alles rund. Die LFM ist in ihrer Rolle als Aufsichtsbehörde weiter ein wichtiger Ansprechpartner und deshalb ist Dr. Tobias Schmidt, der Leiter der LFM, mein heutiger Interviewgast. Hallo, Herr Dr. Schmidt.
Schönen guten Tag, schön, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass Sie dabei sind. Und mein zweiter Gesprächspartner ist Volkmar Kahr, Geschäftsführer des DJV NRW, weil der DJV nach wie vor einige Punkte im gesamten Prozess kritisch sieht. Hallo, Volkmar.
Guten Morgen zusammen.
Dann nochmal ganz kurz zu den Inhalten der Strukturanalyse, damit unsere Hörer und Hörerinnen auch wissen, worum es eigentlich geht. Ziel ist es ja, den Lokalfunk insgesamt als System zu erhalten und dafür die wirtschaftliche Situation zu verbessern, dass es wirtschaftliche Probleme gibt infolge von Corona und Digitalisierung. Neue Player im Markt ist ja allgemein bekannt. Der Prozess läuft schon eine Weile. Es gibt seit Dezember einen Letter of Intent, auf dessen Basis Verträge ausgearbeitet werden sollten. Diesen Letter of Intent haben ja alle Beteiligten schon zusammen ausgearbeitet. Und diese neuen Verträge sollten eigentlich schon alle unterschrieben sein zwischen den VGN, BGN und Radio NRW. Herr Dr. Schmidt, wie ist denn da gerade der aktuelle Stand?
Ich würde sagen, ganz gut. Das ist ein außerordentlich komplexer Vorgang mit sehr vielen Beteiligten, wie Sie wissen, und einer nicht ganz einfachen und auch nicht immer ganz homogenen Interessenlage. Die Beteiligten sind momentan organisiert in vier größeren Arbeitskomplexen, damit beschäftigt, das, was sie im Letter of Intent miteinander besprochen haben, zu konkretisieren. Der Letter of Intent ist eben, wie so ein Letter of Intent ist, in bestimmten Punkten noch nicht sehr konkret gewesen. Das ist ja auch normal. Und diese Konkretisierung geht voran. Ich bin weiterhin ganz zuversichtlich, dass wir das, soweit es geht, über den Sommer fertig bekommen. Und ob das jetzt einen Monat früher oder später fertig wird, ist dabei vielleicht nicht ganz so entscheidend. Wichtiger ist mir, dass es uns am Ende gelingt, dass wir alle Beteiligten zu einem Commitment bekommen, das am Ende dazu beiträgt, dass der Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen auch zukünftig eine Stabilität hat, mit der wir die von uns gewünschte Vielfalt sichern können.
Und da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit drin.
Klar.
Wenn ich richtig orientiert bin, ist man schon ein Stückchen weiter. Ich habe gehört, der Überlagerungsvertrag sei jetzt in der VLR-Sondersitzung mal besprochen worden und gingen in den nächsten Tagen an die Veranstaltergemeinschaften. Ich höre jetzt von Ihnen, mein Gott, hier reden gerade zwei, die nur indirekt beteiligt sind, Sie mehr als wir an dem Prozess. Aber ich höre von Ihnen, dass die Arbeitsgruppen weiter tagen. Was ich gehört habe, ist tatsächlich, dass die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen in diesem Überlagerungsvertrag noch keine Rolle spielen. Und was ich leider auch zur Kenntnis nehme, dass die Sorgen, die wir, glaube ich, im Interesse einer Vielfalt und einer lokalen Absicherung des Lokalfunks formuliert haben, auch noch nicht 1:1 umgesetzt werden konnten. Ich glaube, da ist wirklich noch ein bisschen Arbeit drin.
Nur mal ganz kurz, Überlagerungsvertrag, das bedeutet, dass die aktuellen Verträge, die ja existieren, durch neue ersetzt werden, die jetzt 2 Jahre gelten sollen, um zu gucken, ob es auf dieser neuen Basis auch funktioniert. So habe ich das vielleicht ganz kurz richtig zusammengefasst, Herr Dr. Schmidt?
Ja, das ist jetzt sozusagen eher eine, wie soll ich sagen, juristisch-technische Lösung für eine etwas komplizierte Situation. Der Lokalfunk ist ja erstens gesetzlich keine ganz einfache Konstruktion. Er ist auch gesellschaftspolitisch anspruchsvoll, ökonomisch auch, wie wir jetzt lernen. Aber eben auch juristisch, denn die Struktur der 44 Stationen mit ihren unterschiedlichen Betriebsgesellschaften, Veranstaltergemeinschaften und Radio NRW hat eine Vielzahl von unterschiedlichen Vertragsbeziehungen zueinander. Die Frage ist ja ein bisschen, wie könnten wir strukturelle Anpassungen dann auch vor dem Hintergrund dieser Verträge umsetzen? Und der Gedanke des Überlagerungsvertrages ist zu sagen, wenn wir uns, oder besser gesagt, die Parteien sich darauf einigen, dann tritt der Überlagerungsvertrag für einen bestimmten Zeitraum an die Stelle der anderen Verträge. Dann schaut man mal, ob es funktioniert. Ich bin da ganz zuversichtlich und er hat den Vorteil oder Nachteil, dass wenn es nicht funktioniert, entfällt er und die alten Verträge treten wieder in Kraft. Das ist ja bei dem ganzen Vorgang sozusagen wichtig. Ich glaube, für alle Beteiligten ist das ein großer Schritt, weil sich ja jeder so ein bisschen an seine Rolle gewöhnt hat und auch die Dinge, die ihn jeweils besser stellen, ungern aufgibt. Und deswegen ist es immer klug zu sagen, na kommt, jetzt lass uns mal gemeinsam das neue Modell versuchen. Und ihr habt zur Not noch den Notausgang, dass wenn das nicht funktioniert, dann haben wir jedenfalls die Struktur von vorher, damit wir nicht in eine Situation geraten, in der wir keine funktionierende Struktur mehr haben.
Jetzt haben wir ganz kurz den juristischen Teil betrachtet, aber uns geht es ja eigentlich, also dem DJV NRW, mehr um die inhaltlichen Sache. Und Volkmar hat es ja gerade schon angemerkt, so, die Arbeitsgruppen, die da gerade sind, die sind jetzt offenbar gar nicht mit vertreten. Also so richtig glücklich ist der DJV-NRW mit diesem Prozess an sich im Moment noch nicht.
Also mit dem Prozess an sich oder damit, dass es einen Prozess gibt, sind wir sehr, sehr glücklich, weil ich glaube, dass der Lokalfunk, wenn er in eine digitale, nicht lineare Zukunft will und wir das absichern wollen, sich einer Strukturveränderung unterwerfen muss, sonst fahren die vor die Wand. Das ist einfach so und das müssen wir anerkennen und deswegen ist es auch gut, dass das angestoßen wurde. Ich hatte eigentlich eine Frage an Sie, Herr Dr. Schmidt. Die theoretische Idee des Überlagerungsvertrages haben Sie gerade geschildert. Die Sorge, die mich umtreibt, die uns umtreibt, ist aber die, dass in diesen 2 Jahren tatsächlich in bestimmten Bereichen so viele Fakten geschaffen werden, dass wir gar nicht zum Status ante quo zurückkommen würden, wenn, was ich zunehmend befürchte, die lokale Struktur innerhalb dieses von den Beteiligten getriebenen Strukturprozesses Schaden nimmt.
Das verstehe ich. Ich verstehe auch Ihre Sorgen und Bedenken und das ist auch alles richtig. Also, vielleicht müssen wir es so rumsehen. Ich glaube, wir sind uns einig, das hatten Sie ja auch eben gesagt, dass wir uns in einer schon sehr prekären Situation befinden. Also wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass der technologische Wandel, der ja die Medienbranche insgesamt trifft, der erst die Verlage traf und nun auch Radio und Fernsehen treffen wird, wie wir ja auch bei den großen Fernsehunternehmen sehen, der trifft eine Struktur wie die Lokalfunkstruktur in Nordrhein-Westfalen besonders intensiv. Und der Grund dafür ist auch relativ einfach. Es ist für eine Struktur mit relativ vielen kleinen Einheiten etwas schwieriger, sich zu überlegen, wo ist denn eigentlich der Platz in der großen, weiten digitalen Welt. Und sicherlich ist es auch so, dass, und da ist mir am Ende hoffentlich niemand böse, wenn ich es so sage, wie es ist, nämlich unsere nordrhein-westfälische Radiostruktur war ja über eine lange Zeit eine sehr in sich geschlossene Welt. Das hat wie immer Vor- und Nachteile. Einer der Nachteile ist, dass man jetzt nicht ganz vorne im Bereich der digitalen Innovation ist und die Unternehmens- und Geschäftsmodelle für die Digitalisierung jetzt auch noch nicht über die Maßen ausgearbeitet waren. Und das müssen wir jetzt auf den Weg bringen. Dabei ist es so, wie Sie sagen, Herr K., es gibt in so einem Prozess viele Gefahren. Es gibt die Gefahr, dass man stehen bleibt. Das wäre meiner Einschätzung nach das sichere Ende. Es gibt die Gefahr, dass man übers Ziel hinausschnellt, dass man solche Prozesse unter- oder überkomplex aufstellt. Und deswegen ist ja der Prozess, der jetzt läuft, auch so anspruchsvoll, weil wir mindestens 3 unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen müssen. Wir müssen eine unternehmerische Perspektive finden. Am Ende ist das kommerzielles Radio und wie das so ist, keine Arme, keine Kekse. Also Geld verdienen muss man mit so einem System schon. Wir müssen den Vielfaltsgesichtspunkt gewährleisten, also den ganz konstitutiven sozusagen. Die Frage, wie kann es uns gelingen, diese einmalige, in Europa einmalige Struktur lokaler Vielfalt aufrechtzuerhalten, obgleich wir sehen, dass nicht jeder Zuschnitt eines Sendegebiets aus sich selbst heraus wirtschaftlich besonders stabil ist. Und zum Dritten müssen wir gucken, dass wir dabei die journalistische Vielfalt aufrechterhalten. Und das meint natürlich auch Standorte und Arbeitsplätze. Und diese 3 Faktoren sind im Idealfall synchron zueinander. Und dann haben wir alles richtig gemacht. Und das ist der Idealfall. Und im Normalfall wird man erstmal feststellen, dass die auch durchaus Zielkonflikte haben, wie das halt so ist. Also der einfachste Zielkonflikt ist, Geld einnehmen und Geld ausgeben sind Dinge, die gegenläufig sind. Wenn ich guten Journalismus haben will, dann kostet das was. Und wenn ich Geld sparen will, dann will ich Geld sparen. Und den Weg zu finden, wo man sagt, naja, der Anreiz sollte ja sein, dass der unternehmerische Teil investiert und damit Geld ausgibt, weil er daran glauben kann, dass sich das am Ende lohnt, weil der lokale Rundfunk eben nicht nur ein tolles Instrument zur Vielfaltsicherung ist, sondern auch ein stabiles Geschäftsmodell. Und dabei die richtige Balance zu finden, ist extrem schwierig.
Wir haben den Zielkonflikt, haben wir ja schon im Gesetz stehen. Wir haben einmal die Aufgabe im LMG des Lokalfunks tatsächlich am Gemeinwohl verpflichtet, die lokalen Gegebenheiten, die lokalen Inhalte oder das, was die Menschen in ihrem Ort selber interessiert, abzubilden. Das ist die gesetzgeberische Aufgabe des Lokalfunks. Und wir haben einen Partner im System, dem haben wir aufgegeben als Gesellschaft, damit Geld zu verdienen, nämlich die BG-Säule. Die ist ganz klar, was Sie gerade sagten, die müssen halt Geld verdienen. Das ist, glaube ich, ein systemischer Zielkonflikt, den wir haben. Und ich finde, bezeichnend, Sie haben das gerade so schön aufgeschichtet, Geld verdienen, Vielfalt, Vielfalt. Ich glaube, dass genau daran das Problem liegt, dass sich dieser Strukturprozess gerade zu sehr mit dem Thema Geld verdienen beschäftigt. Journalismus, Sie haben das selber in der Medienkommission so schön gesagt, ist ein meritorisches Gut. Und das ist ja einer der Punkte, die wir als DJV auch hatten. Geld verdienen, ja. Also wer wären wir als Gewerkschaft, die Interessen von Arbeitnehmern, die von diesem Geld leben, dass da verdient wird, wenn wir das in Abrede stellen würden. Ganz im Gegenteil, die mögen bitte alle so viel Geld verdienen, wie eben geht. Aber die Frage ist, wie viel Geld verdienen? Und wenn ich da Und dann sind wir an den konkreten Punkten dieser Mindestrendite von 10%, die Sie weiterhin als Zielvorgabe bezeichnen, die aber, wenn ich das richtig sehe, jetzt in den Überlagerungsverträgen sehr, sehr konkret als Status quo Must-Have drin ist. Und wenn nicht, dann gibt es Synergieeffekte. Sind diese 10% angesichts einer, glaube ich, Gesamtrendite im System, die drunter liegt, sind die realistisch? Oder muss man nicht sagen, liebe Leute, wenn ihr daran geht, dann macht euch ehrlich. Macht euch ehrlich damit, was ihr da noch verdienen könnt in dem System. Wenn wir das System als Gesellschaft so aufrechterhalten wollen, wie wir es aufrechterhalten müssen, um die gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, dass sich gerade die Systembeteiligten gegenseitig nicht ehrlich machen, weil die Betriebsgesellschaften ein Ziel formulieren, das am Ende nur zu halten sein wird, wenn der Lokalfunk sich von seiner lokalen Struktur verabschiedet. Und das ist für mich die Frage, wo ich überlege, ob dieser Strukturprozess, wie wir ihn gerade haben, nämlich von den Systembeteiligten selber getrieben, im Ergebnis das ist, was wir haben wollen, oder ob wir nicht jetzt an einen Punkt kommen, wo man dann sagt, okay, da geht die Regulierung und da muss die Politik reingehen, um zu sagen, das sind Rahmenbedingungen, die wir setzen.
Also ich habe ja auch meine Ohren im System, wenn ich höre, da wird in den Arbeitsgruppen verhandelt, irgendwie, wenn so und so viel Prozent das Ergebnis unter diesen 10% liegt, dann wird zwingend die Frühsendung abgeschafft. Das kann es doch nicht sein.
Also, ich bin jetzt nicht sicher, ob die Diskussion besser läuft, wenn wir sie mit Halbwissen emotionalisieren. Aber wir können das natürlich auch machen.
Also, nee, das ist ja nicht unser Ziel, aber...
Ja, ne? ich versuche es Ihnen zu erklären. Also, die lokale Vielfalt in Nordrhein-Westfalen hat ja einen echten Freund, und das sind wir. Und wir versuchen das sozusagen zu stabilisieren. Aber ich habe, wie Sie auch wissen, einen starken Hang, Realitäten wahrzunehmen. Und die Realität ist, dass wir bei 44 Stationen einen relativ hohen Anteil von Stationen haben, die momentan defizitär sind. Das ist so. Und ich sage Ihnen, so schätze ich das ein, dass Unternehmer über kurz oder lang defizitäre Geschäftsmodelle nicht betreiben. Dann haben wir noch genau eine Möglichkeit, nämlich dann können wir nach dem Staat rufen. Das halte ich für ein kommerzielles Mediensystem für eine ziemlich ungeschickte Idee. Und im Übrigen haben wir ja auch schon einen öffentlich finanzierten Rundfunkteil, der heißt bei uns WDR. Also müssen wir ein System finden, wie das wirtschaftlich funktioniert. Dabei kann man Bedingungen definieren in unterschiedlicher Art. Die Frage ist, macht es nicht Sinn, dass man sozusagen transparente Parameter festlegt und sagt, so, liebe alle Beteiligten, das sind die Parameter, auf die wir uns geeinigt haben und die müssen wir versuchen zu erreichen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann sind wir uns auch darüber einig, dass die Alternative nicht ist, dass das System kollabiert, sondern dass wir dann zusätzliche Maßnahmen einleiten müssen, um synergetische Effekte heben zu können. Was das für Maßnahmen sind und ab wann was eintritt, ist ja genau das, was im Moment verhandelt wird. Und bei diesen Verhandlungen werden wir so vorgehen wie immer, nämlich wir haben zunächst mal die beiden vom Gesetz benannten Systemsäulen. Das sind eben VGen und BGen. Und die müssen sich zunächst auf etwas verständigen und dann werden wir den Kreis erweitern und auch mit anderen darüber sprechen, ob das Sinn macht oder nicht. Bei den 10% ist es so, die 10% sind ein Richtwert, der sagt, das müsste normalerweise in einem solchen Geschäftsmodell realisierbar sein. Und das gibt den Unternehmen die Möglichkeit, Klammer auf, vielleicht auch die Pflicht, das wäre zum Beispiel auch so eine Bedingung, bestimmtes Geld in die nächste Phase, also in eine digitale Zukunft zu investieren. Das ist dann das Schlagwort Reinvestitionsquote. Wenn die 10% als Richtwert, da kann man jetzt noch drüber reden, ob 10% sozusagen der Richtwert pro Station oder pro Cluster sind, unterschritten werden, dann tritt ein Mechanismus in Kraft, der sagt, übrigens, jetzt ist sozusagen DEFCON 3, wir müssen anfangen, das zur Kenntnis zu nehmen und wir wursteln jetzt nicht einfach weiter vor uns hin, sondern es werden weitere Maßnahmen eingeleitet. Bisher ist das ja so, dass das nicht geschieht. Sondern das Unternehmen fährt dann einfach weiter und diese Fälle haben wir ja bei unveränderter Ausrichtung, bei unveränderter Anzahl von Stunden in eine unverändert defizitäre Situation. Das ist ein Mechanismus, der funktioniert nicht. Also ist die Frage, da wir eben keinen rein wirtschaftlichen Mechanismus haben, wir haben eben ein System aus VGen und BGen, wie einigt man sich auf Kennzahlen, wo man sagt, okay, aber wenn das passiert, sind wir uns darüber einig, dass gegengesteuert werden muss. Warum? Nicht etwa, weil es nicht schön ist, so wie man es bisher macht, sondern weil wir es nicht bezahlen können. Wenn wir es nicht bezahlen können, droht der Kollaps. Und das, was ich sozusagen versuche, in dieser Runde mit nach vorne zu bringen, ist doch eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, das übrigens sonst überall gilt, nämlich, dass Handeln eine Konsequenz hat. Also wenn Handeln zu einem Ergebnis führt und man so weitermacht und das Ergebnis schlechter wird, dann muss das sozusagen irgendeinen Reflex auslösen, der sagt, wir müssen jetzt in eine andere Richtung gehen. Und dabei ist jetzt die Herausforderung, und Sie kennen die Systembeteiligten viel besser als ich, dass wir jetzt nicht zu kleinteilig werden und auch nicht zu automatisiert. Aber dass wir auf der anderen Seite auch wissen müssen, wenn wir das jetzt so mal ganz abstrakt aufschreiben und sagen, es wäre total schön, wenn es wirtschaftlich funktionieren würde, dass das System in der Vergangenheit jedenfalls nicht gezeigt hat, dass es mit sehr abstrakten Vorgaben alleine zurechtkommt. Und da jetzt die Balance zu finden, ist genau das, was wir im Moment tun und was wir über den Sommer tun werden. Und dann werden wir sehen, ob das funktioniert. So wie es jetzt läuft, wird es jedenfalls nicht mehr funktionieren.
In der Analyse sind wir uns, glaube ich, völlig einig. Und auch da, dass man jetzt genau daran muss. Und das ist, ja, mit abstrakten Vorgaben hat das System bislang nicht wirklich funktioniert. Was wir feststellen und wo wir uns gerade fragen, ob man das den Systembeteiligten da wirklich selbst überlassen kann, ist, dass wir feststellen, dass die Vorgaben in bestimmten Bereichen, Sie haben das gerade gut zusammengefasst, was passieren muss, wenn bestimmte wirtschaftliche Kennzahlen nicht erreicht werden, sehr konkret gefasst sind. Das ist sehr transparent, da kann man sich dran reiben, das kann man gut oder schlecht finden, aber da ist klar, was passiert. Und das an anderen Stellen, wo es eben, Sie brachten das Thema Reinvestitionsquote oder die Verpflichtung, ins Digitale zu investieren, und zwar nicht nur auf der technischen Ebene, sondern auch den VGen als ja qua Gesetz Verantwortliche auch für online auch die Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, dass das auf einer Abstraktionsebene zumindest im jetzigen Stand ist, dass wir unseren Leuten auch in den VGen sagen, liebe Leute, seht zu, dass ihr das, bevor ihr da irgendwas fixiert, noch in eine Konkretion bekommt, die euch da in den nächsten Jahren sicher macht.
Also Herr Kalt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer wäre ich, dass ich den Beteiligten Ratschläge geben könnte? Wie Sie wissen, sind wir hier nur Moderatoren eines Prozesses, wo ich sowieso finde, eigentlich müsste das System das aus sich selbst heraus hinbekommen. Wir versuchen hier lediglich, wie nennt man das, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Aber ich glaube, der Punkt, den Sie genannt haben, ist der richtige. Ich glaube, und das ist übrigens ein ganz interessanter Teil an diesem Prozess, das Erste, was ich empfehle, ist, zunächst kümmert sich mal jeder darum, dass er seinen Teil in den Griff bekommt. Und erst dann fängt er an, dem jeweils anderen Teil zu erklären, wie er seinen Job zu machen hat. Also in diesen Diskursen ist es schon bemerkenswert, wie ausführlich der unternehmerische Teil zu Anfang uns zuerst mal erklärt hat, was im Programm alles schiefläuft, während uns der programmliche Teil erklärt hat, was im Management alles schiefläuft, wo man sagen muss, also ihr Lieben, vielleicht macht ihr erstmal eure Sachen und dann gucken wir, wie wir das zusammenkriegen. Und vor diesem Hintergrund glaube ich auch aus der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein wesentlicher Punkt aus dieser Perspektive ist die Frage, wenn das System sich stabilisiert und wenn sich wirtschaftlicher Erfolg einstellt, wie sorgen wir dafür, dass dieser wirtschaftliche Erfolg am Ende wieder dem System zugutekommt? Und das ist dieses Thema Reinvestitionen. Also das ist schon was, wo man sagen muss, da sehe ich einen Punkt. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. So wie ich umgekehrt auch sage, ich sehe schon auch den Punkt, dass der unternehmerische Teil eine Perspektive braucht. So, und deswegen glaube ich, ist die eigentliche Leistung, und natürlich sind wir da noch nicht am Ende, ist das eine mit dem anderen zu verbinden. Also zu sagen, so, der BG-Teil bekommt Werkzeuge an die Hand, mit denen er sein wirtschaftliches Handeln in der Effizienz steigern kann. Und auch die VGen tragen das bis zu einem bestimmten Punkt mit. Aber dafür muss umgekehrt eben auch das Commitment bestehen, dass das, was wir dort erwirtschaften, dann am Ende auch dem System zugutekommt und nicht welchem Engagement auch immer außerhalb des Systems. Und das ist dann schon übrigens beides ein ziemlich intensiver Eingriff. Weil Sie vorhin sagten, dass man hier überlegen muss, ob man regulierend eingreift. Also wenn ich einem Unternehmer vorgebe, wie er sein Geld zu investieren hat, dann bin ich schon relativ tief im Eingriff.
Das wollte ich so konkret auch gar nicht tun an der Stelle. Aber Fakt ist ja schon, Sie sind ja glücklicherweise deutlich mehr als Moderator, als LFM, weil die LFM ist ja auch der Garant dafür, dass der gesetzliche Auftrag dieses Systems erfüllt wird. Und insofern haben Sie auch ein Eigeninteresse daran, dass das am Ende funktioniert, weil das ist ja der gesetzliche Auftrag. Die Frage ist, was machen wir eigentlich, wenn wir in den 2 Jahren feststellen, dass das nicht funktioniert, so wie man sich das mit Blick auf die Aufgabe von Lokalfunk in der Gesellschaft vorstellt. Und da sind wir zu Beginn. Ist das, was wir jetzt da aufstellen, ist das wirklich reversibel oder will man das reversibel haben oder ist das weiterentwickelbar? Also ich habe mich zum Beispiel gefragt, das hat jetzt mit dem Strukturprozess gar nichts zu tun. Radio KW und Radio Mühl am Oberhausen haben unabhängig vom Strukturprozess entschieden, dass sie nach Essen in die Funkezentrale in ein Funkhausmodell gehen.
Ist ja noch nicht entschieden ganz und Radio Emscher Lippe gehört auch noch dazu. Also die, genau, die also reden auf, drüber.
Auf es jeden
ist
Fall
noch nichts unterschrieben.
Auf jeden Fall gibt es da Sender, die das vorhaben und die entschieden haben zu sagen, wir halten zum Beispiel in der Region die Struktur aufrecht, indem wir zwar ein Funkhausmodell machen, aber Standorte in der Region vor Ort haben. Diese Standorte, wenn es so kommt, wie sie es sich gerade vorstellen, werden an den Newsdesks der entsprechenden Tageszeitungen stattfinden. Da gucke ich natürlich schon mit Blick auf die Konkurrenzsituation in den, gucke ich da zumindest mal kritisch drauf. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist tatsächlich, werden da jetzt Fakten geschaffen, die, wenn sie nicht funktionieren, irreversibel sind?
Zumal, wenn ich mir ja vorstelle, ein Sender gibt seinen Standort auf, da wird die Sendetechnik verkauft und dann sind die Mieträume weg und dann sagt man nach 2 Jahren, jetzt kaufen wir eben alles neu, weil es nicht geklappt hat, stelle ich mir schwierig vor.
Ja, verstehe ich. Also das ist ja ein Podcast, den sich auch Leute anhören, die nicht ganz so intensiv und den ganzen Tag mit diesem System zu tun haben. Und deswegen lassen Sie mich eines nochmal klar sagen. Und das ist jetzt nicht nur eine Meinung, sondern ich glaube, dass das eine sehr valide Meinung ist. Und das muss uns vielleicht klar sein. Wir reden hier verhältnismäßig ruhig und, wie soll ich sagen, konzentriert gelassen über einen Sachverhalt, der eigentlich gar keine Ruhe mehr zulässt. Das System steht kurz vorm Ende. Also kurz ist immer ein relativer Begriff. Das System gibt schon eine ganze Weile. So ein System kollabiert nicht in 3 Tagen. Aber wenn Sie die Linie weiterzeichnen, wie sowohl die Reichweite als auch die finanzielle Situation aussieht, dann können Sie runterzählen und dann sind das jedenfalls keine 10 Jahre mehr. Das muss uns klar sein. Und deswegen wollte ich nur dafür werben, dass der Denkansatz, was passiert, wenn in 3 Jahren das passiert und ist es dann nicht wahnsinnig gefährlich, wenn wir jetzt jenes machen, eine Denkweise ist, die dieses System in die Situation gebracht hat. Also meine Frau pflegt immer zu sagen, es gibt so Situationen, da finden die Leute die Tür nicht. Also es gibt dann 100 Gründe, die Tür nicht aufzumachen, weil da könnte ja jenes passieren und dieses passieren. Ich verstehe Ihre Bedenken. Ich gebe nur zu bedenken, dass dieses Risiko, das man jetzt eingeht, alternativlos ist. Wenn Sie nichts tun, werden Sie sterben. Keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Wenn Sie keine Entscheidung in diese Richtung treffen, bleiben Sie stehen. Und wenn das System so stehen bleibt, wie es jetzt ist, wird es nicht überleben. Das ist so. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und damit komme ich jetzt zu Ihrem Punkt. Ja, das kann sein. Es kann sein, dass es Entscheidungen gibt, die schwer reversibel sind. Es kann sein, dass wir jetzt Dinge festlegen, die sich in 2 Jahren als nicht ganz richtig erweisen. Wie das so ist, wenn man Dinge entscheidet. Und dann müssen wir es eben erneut arretieren. Also, wir sind in einem digitalen Transformationsprozess mit einem so unglaublichen Druck, dass wir doch nicht im Ernst glauben können, dass wir 2023 wissen, wie es 2026 aussieht. Also ich kenne jedenfalls keinen, der das weiß. Und das bedeutet natürlich auch, dass das System von nun an in einem ständigen Wandlungsprozess sein wird. Und das wird so sein. Sie werden die herrliche Ruhe der letzten 30 Jahre nicht mehr haben. Und zwar in diesem System nicht und in keinem anderen mehr. Und das bedeutet, ja, das kann passieren. Und es ist unser aufrichtiges Bemühen, dafür zu sorgen, dass wir das jetzt so zukunftsfähig wie möglich machen und dass wir so viele Notausgänge wie möglich einbauen. Aber losgehen müssen wir halt schon.
Also ich bleibe mal in dem Bild Ihrer Frau. Ich glaube, wir sind nicht gegen das Öffnen und Durchschreiten von Türen. Und ich bin auch bei Ihnen. Ich glaube, wir müssen, oder ich glaube, die Aufgabe ist es, dass die Beteiligten im System jetzt möglichst viele Schlüssel in die Hand bekommen und dazu eine entsprechende Fähigkeit, die richtigen Türen zu öffnen und durch die hindurch zu gehen. Durch eine Tür zu durchschreiten, ist kein Selbstzweck. Man muss gucken, wo sie einen hinführt an der Stelle. Das ist, glaube ich,
wenn Sie mir das erlauben, weil mir das so wichtig ist, damit ich jetzt nicht mit Ihrer Sorge sozusagen den Eindruck erwecke, würde ich damit zu lapidar umgehen. Also ich formuliere das mal so. Sie dürfen davon ausgehen, dass der Naivitätsgrad der Landesanstalt für Medien NRW nicht ganz so hoch ist. Wir wissen schon, dass es auf beiden Seiten des Systems immer noch 1 oder 2 gibt, die vielleicht das Momentum ausnutzen, um Dinge zu tun, die wir so dann auch nicht richtig finden. Und Sie können sich dessen gewiss sein, dass wir dann auch intervenieren werden. Aber, und das ist jetzt auch jedenfalls mein Eindruck, der ganz überwiegende Teil aller Beteiligten ist im momentanen Prozess extrem verantwortungsvoll. Also ich habe weder auf der VG noch auf der BG-Seite den Eindruck, dass da sozusagen der ein oder andere jetzt mal seinen kleinen Quick-Win oder Kollateralerfolg sozusagen nach Hause bringen möchte, sondern es wird sehr ernsthaft und sehr transparent gesprochen. Dass das bei so vielen Beteiligten möglicherweise dann für 1 oder 2 nicht gilt und dass sie irgendwo einen Ausreißer versuchen, das kann schon sein. Und dann werden wir den in den Griff bekommen, frei nach dem Grundsatz, wir überqueren die Brücke, wenn wir den Fluss erreicht haben.
Ist der Fluss der Digitalisierung schon erreicht? Also ich finde schon, also wenn ich bei den Aufgaben stehe, aber wenn ich mir den Prozess angucke, glaube ich, dass das ein Bereich ist, der durchaus nur der Konkretion bedürfte.
Absolut. Wissen Sie, ich bin ja nur Verwaltung und kein Management. Es gibt ja wahrscheinlich wahnsinnig schlaue Menschen, die das sehr viel besser könnten als ich. Aber wenn Sie mich fragen würden, würde man das natürlich auf der grünen Wiese sowieso alles anders machen. Aber wir sind halt nicht auf der grünen Wiese, sondern wir agieren mit einem System, das so ist, wie es ist und das der Gesetzgeber sich aus welchen Gründen auch immer so ausgedacht hat und das, wie Sie auch wissen, die denkbar höchste Binnenkomplexität aufweist. Von außen betrachtet würde man ja sagen, welcher Irrsinnige hat sich das denn ausgedacht? Sowas kann ja gar nicht funktionieren. Und dafür muss man sagen, funktionierte es ja jetzt sehr lange sehr gut. Es ist eine Struktur, die ist für so eine Extremsituation wie eine digitale Transformation nicht geschaffen. Und trotzdem wollen wir die Struktur beibehalten. Wir wollen ein Zwei-Säulen-Modell, wir wollen 44 lokale Stationen haben, wir wollen diese lokale Vielfalt haben und wir wollen das nach Möglichkeit bei Beibehaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Zukunftsfähigkeit. Das ist schon relativ viel, was wir wollen. Dass das System sich sehr viel Zeit gelassen hat, sich diese Herausforderungen anzunehmen, macht es jetzt auch nicht einfacher. Aber es ist halt so, wie es ist. Also führen wir die Diskussion jetzt. Und ist das schnell genug? Nein. Aber ist es besser als stehen bleiben? Ja. Und dann müssen wir halt gucken, ob wir damit den ersten Schritt weiterkommen. Und dann werden wir weitersehen. Und ich kann Ihnen nicht versprechen, dass das Ergebnis der Strukturanalyse dann sein wird, dass alle Probleme gelöst sind. Vielleicht, und dann wären wir schon weit, bringt uns die Strukturanalyse in einen Zustand, in dem wir in Zukunft in der Lage sind, Probleme zu lösen. Das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, denn dafür war das System in der Vergangenheit nicht richtig aufgestellt. So, und dann werden wir gucken. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie es in 10 Jahren Bertelsmann geht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es in 10 Jahren der Süddeutschen Zeitung geht. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie es in 10 Jahren im lokalen Hörfunk geht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wenn man das verantwortlich angeht und wenn man alles versucht, hat man eine Chance zu überleben. Und wenn nicht, dann nicht.
Letzte Frage. Was machen Sie denn, wenn nicht alle Beteiligten mitmachen? Also wenn einige Veranstaltergemeinschaften meinetwegen sagen, nee, Überlagerungsverträge gibt's mit uns nicht, ist dann der ganze Prozess gescheitert oder versuchen Sie es dann auf anderen Wegen?
Also erstens glaube ich nicht, dass das am Ende passieren wird. Ich glaube oder ich hoffe jedenfalls, dass sich alle der Verantwortung bewusst sind und auch wissen, dass die Zeit, in der man glaubt, man könnte die Party alleine feiern, in der digitalen Welt vorbei ist. Also das wäre schon eine bemerkenswerte Naivität zu glauben, dass man damit auf Dauer durchkommt. Da mag man zu Hause für 2 Jahre sozusagen einen schönen Scheinerfolg erzielen, aber das bringt nichts. Und ich erfahre bisher alle Beteiligten so, dass sie am Ende konstruktiv mitgehen. Und ich finde es auch vollkommen legitim, dass es im Moment auch einige gibt, die sagen, so wie es jetzt ist, reicht uns das noch nicht. Und das gibt es auf der VG-Seite, wir hören die Bedenken vom DJV und so weiter. Das ist auch vollkommen normal, das ist ein hochkomplexer Ablauf. Aber ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich aus allen Gesprächen, die ich geführt habe, auch mit den skeptischeren, dass der Wille, die regionale und lokale Vielfalt in Nordrhein-Westfalen zu retten, bei allen besteht. Und damit wird bei allen am Ende auch die Einsicht bestehen, dass man das gemeinsam machen muss. Und gemeinsam, das ist ja das Nervtötende an gemeinsam, ist halt manchmal anders als das, was man sich so alleine zurechtschnitzen würde. Und das nennt sich übrigens, Achtung, Solidarprinzip, ein Grundprinzip des Lokalfunks. Und Solidarprinzip heißt nicht, die anderen tragen mich nach Hause und ich kann dann dort feiern, sondern das heißt eben, dass man das gemeinsam hinbekommt. Und ich glaube fest daran, dass wenn das ein Land hinbekommt, dann ist es Nordrhein-Westfalen, denn wir sind ja hier das gelebte Solidarprinzip. Sollte es nicht klappen, wird der Prozess deswegen nicht stecken bleiben, sondern dann fängt der Prozess eben minus X statt. Und ich würde sagen, das wird auch funktionieren. Das macht die Sache komplizierter. Aber ich glaube, das ist auch allen Beteiligten klar. Dieser Mechanismus, dass weil 1 oder 2 oder 3 Nein sagen, alle 44 stehen bleiben, das wird so nicht passieren. Das können wir uns auch nicht mehr leisten.
Alles klar. Also, es ist noch viel zu tun. Prozess läuft. Wir als DJV NRW und als Lokalfunk-Podcast werden diese Entwicklung weiter begleiten und verfolgen.
Das hoffe ich.
Definitiv. Ich sage Dankeschön, Dr. Tobias Schmidt, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW.
Danke Ihnen.
Und Dankeschön noch Volkmar Kahr, Geschäftsführer des DJV NRW.
Danke auch. Danke auch Herrn Schmidt fürs Gespräch und für den Einsatz an der Stelle. Am Ende des Tages muss irgendwas bei rumkommen.
Wir werden das hinkriegen.
Im Podcast ohne Block und Bleistift ist es Standard, heute ausnahmsweise auch mal hier im Lokalfunk-Podcast, die Rubrik Wissen mit Weihe mit handfesten Tipps von Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Christian, dieses Mal geht es um Fragen, die Kollegen und Kolleginnen im NRW-Lokalfunk umtreiben. Im Zuge der Strukturreform werden möglicherweise früher oder später Lokalradios mit ihren jeweiligen Redaktionen zusammengelegt. Dafür gibt es teilweise auch schon konkretere Pläne. Wie sieht das denn jetzt aber aus für mich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin? Kann ein Arbeitgeber einfach sein Unternehmen woanders ansiedeln?
Ja, das kann er. Der Unternehmer trifft die Entscheidung, wo gearbeitet wird. Wenn mein Sender jetzt aber umzieht, muss ich dann wirklich mitgehen und an einen anderen Standort wechseln? In einigen Verträgen steht ja zum Beispiel als Arbeitsort der Kreis oder die Stadt drin, aus dem das Lokalradio bislang sendet.
Ob die Versetzung verhindert werden kann, das hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Hier sollte man sich rechtlich beraten lassen.
Und was ist, wenn mein Arbeitgeber mir jetzt einen neuen Arbeitsvertrag vorlegt, wo meinetwegen drinsteht, Arbeitsort ist der Standort des Senders?
Legt der Arbeitgeber einen neuen Arbeitsvertrag vor, sollte man sich ebenfalls rechtlich beraten lassen. In vielen Fällen muss man den vielleicht gar nicht unterschreiben.
Okay. Also mal angenommen, mein Arbeitsort ist jetzt ein neuer und ich habe einen längeren Anfahrtweg zur Arbeit. Was ist denn dann?
Wenn der Weg zum neuen Arbeitsplatz so weit ist, dass ich umziehen muss, dann habe ich einen gesetzlichen Kostenerstattungsanspruch für die Umzugskosten gegenüber den Arbeitgebern. Das gilt aber nur dann, wenn ein Pendeln zum neuen Arbeitsort nicht mehr zumutbar ist.
Und auch das muss ja im Einzelfall geprüft werden, oder?
So ist es, Sascha.
Alles klar. Also Mitglieder des DJV NRW können sich bei Fragen rund um den Umzug ihres Arbeitgebers an das Justiziariat des DJV NRW wenden. Und das gilt natürlich nicht nur für Beschäftigte des NRW-Lokalfunks, sondern für alle Beschäftigte, deren Arbeitgeber seinen Standort wechselt. Dankeschön, Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW.
Danke, tschüss.
Tschüss. Das war's für diese Ausgabe des Lokalfunk-Podcasts. Die nächste Folge gibt's im September. Im Juli ist die nächste Ausgabe von Ohne Block und Bleistift dran. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.